Himmlischer Vater Jesus Christus, danke für den heutigen Tag und diesen Gottesdienst. Ich bitte dich darum, dass wir jetzt ruhig werden können und dass du uns heute etwas mitgibst, das uns hilft und uns besser verstehen lässt, wer und wie du bist. Vielen Dank. Amen. Also wir sind in einer Serie zu den Psalmen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, betrachten wir einen Psalm etwas näher und das soll auch heute geschehen. Und bevor wir das tun, gebe ich jeweils noch ein paar ergänzende allgemeine Infos zu den Psalmen weiter. Und eben, wir finden 150 Psalmen in der Bibel und so eine Art, sie zu strukturieren, ist, dass man sie in 5 Abschnitte oder Bücher unterteilen kann. Und alle diese 5 Abschnitte oder Bücher, die werden mit einem gleichen Lobpreis oder einem ähnlichen Lobpreis Gottes abgeschlossen. Die Psalmen haben verschiedene Autoren, aber fast die Hälfte hat König David verfasst. Eine der großen Figuren der biblischen Geschichte. Die Psalmen sind sehr alt, teilweise sind sie schon vor 3000 Jahren gesungen und gebetet worden, auch gesungen worden. Die Psalmen bestechen unter anderem dadurch, dass sie Dinge, zum Beispiel Gefühle oder Empfindungen in bestimmten Lebenssituationen, so ausdrücken, wie wir sie alle heute auch noch empfinden. Und das macht sie eben auch für unsere Zeit wertvoll und kostbar. Und darum können ihre Anregungen auch für uns heute im täglichen Leben wertvoll sein, eine Hilfe sein. Und heute widmen wir uns eben dem Psalm 58. Und ich weiß nicht, Pepe hat das eigentlich für uns alle schon ein bisschen ausgesprochen, was ihr gedacht habt, als ihr den Psalm vorhin gehört und gelesen habt. Irgendwie ist das schon recht krass, was da steht, oder findet ihr nicht? Und es ist sowas von direkt. Die Frage ist nun, wie gehen wir damit um? Inwiefern könnte das oder ist das für unser Leben relevant oder könnte es eine Hilfe sein? Was machen wir damit? Mein Ziel für die nächsten Minuten ist es, das Gelesene und Gehörte ein wenig einzuordnen und ein paar hoffentlich wertvolle Gedanken zu diesem Psalm mit euch zu teilen. Was irgendwie erstaunlich ist, ist, dass auch der Psalm 58 aus der Feder Davids stammt. Das sage ich auch deshalb, weil David auch der Autor ist, der 3 Psalmen, die ich bisher mit euch näher betrachtet habe. David, der große König der biblischen Geschichte, der begabte Liederdichter, der intellektuelle Staatsmann und mit Format, und der in Psalm 36, das war der erste Psalm der Serie, Gott in einer Art Panoramabeschreibung in den höchsten Tönen lobt. Gott, dessen Gnade bis zu den Wolken reicht, dessen Gerechtigkeit so fest ist wie die Berge, dessen Urteile so tiefgründig sind wie das Meer. Und unter seinen Flügeln dürfen wir rasten und ausruhen und den Reichtum seines Hauses genießen. Und dann der in Psalm 32, dem zweiten Psalm der Serie, Gott als unseren Coach, unseren Mentor, unseren Lebensbegleiter vorstellt und sagt, dass uns Gott von dem, was uns belastet, von Schuld freimachen will und kann, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und der in Psalm 15, dem dritten Psalm der Serie, darüber spricht, wie wir zu Gott kommen und auch bei ihm bleiben dürfen, also wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können und dürfen. Und er ist eben auch der Autor dieses Psalms 58 mit diesen ja krassen Sätzen. Wie ist das zu verstehen und einzuordnen? Das Erste, was man dazu sagen kann, was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass die Psalmen und die ganze Bibel, ich habe es eingangs erwähnt, eben effektiv ganz viele menschliche Empfindungen und Gemütszustände thematisieren. Zwischenmenschliche und in Bezug zu Gott. Die Bibel ist kein Buch, das uns nur die Sonnenseiten des Lebens zeigt oder einen Idealzustand vor Augen malt, den wir anstreben sollen, ihn aber nie erreichen, weil es unrealistisch ist. Sondern das Buch der Psalmen und die ganze Bibel, die sind grundehrlich und sie thematisieren die ganze Bandbreite dessen, was uns als menschliche Wesen ausmacht. Und da gehört eben auch Ärger, Zorn und Wut mit dazu. Und ich denke, wir sind uns einig, dass es im Psalm vorwiegend darum geht. David prangert ein System an, das ihm überhaupt nicht gefällt. Und das geht ihm so nahe, dass er zu diesen markanten, zornigen, wuterfüllten Aussagen greift. Er spricht, Vergleich Vers 2, Mächtige an, die sich nicht richtig verhalten, die parteiisch sind und ungerecht. Und das macht ihn zornig, weshalb er sie deftig ins Pfefferland wünscht. Weil wir von anderen Psalmen wissen, dass David auch direkt und persönlich bedrängt und angefeindet worden ist und dann ähnlich scharfe Formulierungen verwendet hat, zum Beispiel im Psalm 109, und dass es auch ein paar weitere Psalmen mit der gleichen oder einer ähnlichen Sprache gibt, zum Beispiel Psalm 137 von Verbannten in Babylon geschrieben oder der Psalm 83 von Asaph verfasst, oder Psalm 139, auch wieder von David, aber allgemein und nicht spezifisch auf seine persönliche Situation formuliert. Man nennt diese Psalmen übrigens Feindklagepsalmen. Aber weil wir an verschiedenen Orten eine solche Sprache finden und nicht nur im Psalm 58, möchte ich Zorn und Wut gerne heute etwas allgemeiner, etwas breiter thematisieren. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr den Psalm 58 gehört und gelesen habt. Vielleicht hat es euch auch etwas überrascht, dass David solche Worte verwendet, dass er so wütig und so zornig schreibt. Aber ist es letztlich nicht auch sehr lebensnah? Ich meine, ist es nicht so, dass einige von uns, und ich sage jetzt mal in der Tendenz vielleicht eher die Männer, auch schon den Gedanken hatten, jemanden eine Faust ins Gesicht zu schlagen, so nach Vers 7, bricht diesen Leuten die Zähne aus, weil diese Leute uns genervt haben oder sich falsch verhalten haben und uns das zornig machte. Oder dass es einige von uns, wahrscheinlich alle, wütig machte, weil andere, ich verwende jetzt die Formulierung des Textes, heimtückische Pläne gegen uns schmiedeten. Zum Beispiel schlecht hinter unserem Rücken über uns geredet haben. Wir haben ja dann innerlich, zumindest innerlich reagiert, mit säuselnden Besänftigungen. Oder dass wir ungerecht behandelt wurden oder jemand im falschen Ton mit uns gesprochen hat, uns vielleicht angelogen hat, uns kränkte, verletzte und wir uns darob ärgerten und zornig wurden. Und dem anderen zumindest innerlich Rache schworen. Umgekehrt wurde mir auch schon gesagt, und ich denke nicht, dass ich hier drin der Einzige bin, ich hätte dich verprügeln können oder ich hätte dir den Hals umdrehen können. Also kennen auch andere Menschen solche Emotionen? Wahrscheinlich wir alle, denn wir haben uns alle auch schon über Leute geärgert, und sie haben uns mit ihrem Verhalten zornig und wütig gemacht. Also Ärger, Zorn und Wut sind eine Realität in unserem Leben, auch wenn wir das vielleicht nicht so gerne zugeben. Manchmal sind wir zornig auf andere und manchmal sind andere wütig auf uns. Der erste Punkt dieses Psalms und der weiteren Psalmen und Stellen in der Bibel mit ähnlichen Formulierungen ist darum, Ärger, Zorn und Wut sind eine Realität, das gibt es. Die Bibel ist ehrlich. Und man darf diese Empfindungen artikulieren, also ausdrücken und verbalisieren, also in Worte fassen. Und Gott versteht uns in solchen Momenten, in Momenten, in denen wir so aufgewühlt sind, so verletzt sind, dass wir so reagieren. Er kennt das, was da passiert. Denn es kommt auch in seinem Wort an uns, der Bibel, vor. Wichtig ist jetzt, und das ist ein entscheidender Punkt, wer denn der Empfänger dieser Botschaft von uns ist und wann wir die äußern. Denn auch dieser Psalm enthält die Bemerkung, dass er ein Lehrpsalm ist, also ein Psalm mit einer Moral der Geschichte oder vielleicht mehrere Morale der Geschichte, wenn man so will. Was möchte uns dieser Psalm denn mitgeben, neben der Aussage, dass Wut und Zorn Realitäten sind in unserem Leben, die ausgesprochen werden dürfen und wir von Gott darin verstanden werden? Dazu zu sagen ist, dass Zorn und Wut in unserer Kultur als verwerflich gelten und eigentlich nicht akzeptiert sind. Sie entsprechen nicht dem erwarteten Sozialverhalten von uns. Speziell bei Erwachsenen wirken sie negativ. Das sagen Lexikas und Zeitungsartikel. Auch ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass sie, falls sie häufig unterdrückt werden müssen, diese Emotionen, diese Worte, dass sie Krankheiten hervorrufen oder mit verursachen können, zum Beispiel Herzinfarkte oder Depressionen oder Essstörungen oder Alkoholsucht. Und das sagt die Statistik. Und diese gesellschaftliche Einschätzung, die war eigentlich schon immer so. Die galt schon immer. Dafür ein Beispiel. Denn Seneca, das ist ein Philosoph, ein Schriftsteller und Politiker, er lebte in biblischer Zeit, er starb 65 nach Christus und er war einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Und Seneca war Stoiker. Die Stoiker übten die emotionale Selbstbeherrschung, Gelassenheit und Seelenruhe. Wir kennen die Stoiker heute vielleicht noch vom Ausdruck der stoischen Ruhe. Also wenn jemand nicht aus der Fassung zu bringen ist, oder man das zumindest meint. Und Seneca hat in den 40er Jahren, also nicht die 1940er Jahren, sondern eben 40 nach Christus, ein dreiteiliges Werk geschrieben mit dem Titel «Über den Zorn». Und da drin schreibt er unter anderem, und jetzt bitte ich um die Folie, «Lieber Novatus, du hast mich genötigt, darüber zu schreiben, wie der Zorn beschwichtigt werden kann. Und es scheint mir, dass du aus berechtigtem Grund besonders diese Leidenschaft fürchtest, da sie unter allen die scheußlichste und verheerendste ist. Denn alle anderen verbinden sich noch mit einem gewissen Maß an Ruhe und Gelassenheit. Diese hingegen steht ganz und gar in Aufregung und heftigem Verlangen. Sie rast und sehnt sich ganz unmenschlich nach Verwundungen durch Waffen und dem Blutbad der Hinrichtungen. Es ist das Beste, die erste Regung des Zorns sogleich zu ignorieren und sich gegen die Anfänge zu wehren. Denn wenn der Zorn begonnen hat, uns vom rechten Weg abzubringen, so ist die Rückkehr zur seelischen Gesundheit schwierig, weil die Vernunft nichts mehr ausrichten kann. Sobald die Leidenschaft einmal eingezogen und ihr durch unseren Willen ein gewisses Recht gewährt worden ist. Sie wird von nun an alles tun, was sie will, nur nicht das, was man ihr gestattet. Da es sich nach Seneca beim Zorn um eine beherrschbare Regung handelt, hielt er ein entsprechendes erzieherisches Einwirken in jungen Jahren natürlich späteres Einüben für nötig. Aber was ich damit sagen will, ist, sogar für die Stoiker mit der stoischen Ruhe war Zorn ein Problem. Auch das grundsätzliche Urteil in der Bibel über den menschlichen Zorn ist nicht positiv. Im biblischen Buch der Sprüche zum Beispiel wird vom Zorn gewarnt und es wird zur Selbstbeherrschung geraten. Jesus selber verbietet dem Nächsten zu zürnen, Matthäus 5. Auch Paulus, der Apostel, sagt in Epheser 4, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ein aus meiner Sicht sehr guter Ratschlag. Oder in Jakobus 1 heißt es, im Zorn tut der Mensch nicht das, was vor Gott recht ist. Das heißt, Zorn und Wut galten schon immer als nicht gut. Und es ging in der Geschichte, biblisch und außerbiblisch, immer auch um den richtigen Umgang mit oder um die Kanalisation von Zorn und Wut. Das hat sich bis heute im Grundsatz nicht geändert. Auch heute wird in der Ratgeberliteratur häufig empfohlen, Wut angemessen auszudrücken oder zu kanalisieren, etwa durch Sport oder durch Gespräche oder einen kreativen Ausdruck oder durch Entspannungsmethoden. Auch die biblischen Aussagen gehen ganz klar in Richtung Selbstbeherrschung. Was ist aber, und ich meine, das kennen wir alle, Was ist, wenn wir so verletzt und darum so wütig und zornig sind, wenn wir das Gift dieser Schlangen spüren, Vers 4, die Lügen der Lügenmäuler, Vers 4, wenn wir oder unsere Lieben physische oder psychische Gewalt erfahren haben, Vers 3, wenn wir so getroffen sind, dass wir mit David denken und auch sagen wollen, das vielleicht sogar tun, Gott bricht diesen Leuten die Zähne aus. Lass sie verschwinden wie versickerndes Wasser. Ihr Leben soll so kurz sein wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet. Man ist sich übrigens nicht ganz sicher, ob das Wort Schnecke nicht Wachs bedeutet. Das wäre dann noch eindrücklicher. Das aber nur am Rande. Auch Seneca spricht nämlich davon, wir haben es gehört und gelesen, dass einem der Zorn vom rechten Weg abbringen kann, wenn er eben nicht kontrolliert werden kann. Und in einem Artikel von 2015 in Die Welt, das ist eine bekannte deutsche Tageszeitung, da stand in einem Artikel zum Thema Wut unter anderem, wenn die Wut hochkocht, sind alle guten Vorsätze schnell vergessen. Schnell geraten die Gefühle außer Kontrolle und Überreaktion ist keine Seltenheit. Diesen Sätzen folgen dann ein paar Tipps, wie man Wut zähmen kann, mit einem Spaziergang zum Beispiel oder indem man die Wutauslöser aufs Papier bringt, also das niederschreibt oder indem man sich in die Lage des Streitpartners versetzt oder indem man eine Nacht darüber schläft. Könnt ihr gut schlafen, wenn ihr wütig seid? Hilft es euch, wenn ihr euch in die Lage des Streitpartners versetzt? Regt ihr euch wirklich ab, wenn ihr die Wutauslöser aufs Papier bringt? Ich meine, sicher, solches Verhalten kann helfen. Aber jeden von uns ist doch irgendwo mit diesen Zielen wahrscheinlich auch überfordert, zumindest manchmal. Oder wenn das Geschehene eben so heftig ist, dass wir es nicht können. Warum? Weil wir eben alle nicht perfekt sind. Oder weil manchmal der Zorn wieder zurückkommt oder die Wut wieder hochkocht, obwohl wir versucht haben, alles abzulegen. Mit Psalm 58 zeigt uns David eben noch eine ergänzende, eine weitere, eine zusätzliche Möglichkeit, wie wir mit Zorn und Wut umgehen können. Denn er geht mit seinem ganzen Ärger, so wie er ist, mit seinem ganzen Frust, mit seiner ganzen Empörung, mit seiner ganzen Wut, mit seinem ganzen Zorn direkt zu Gott. Und er lädt alles bei ihm ab, so wie es ihm geht in dem Moment. Es ist übrigens, das muss ich auch sagen, natürlich völlig klar, dass der Psalm niemals eine Anleitung sein kann und will, wie man Feinde bei Gott andauernd schlecht macht oder schlecht machen kann. Sondern der Psalm zeigt uns eine Möglichkeit, wie man punktuellen Zorn oder punktuelle Wut, die einfach nicht weggehen durch Dinge wie Abstand halten, sich in die Rolle des anderen versetzen, schlafen geht oder alles aufschreiben, wie man das kanalisieren und, wenn man so will, beherrschen kann. Mit dem Ansatz Davids nimmt man die Reaktion, das Agieren nicht in die eigene Hände, nicht in die eigenen Hände, womit wir uns wahrscheinlich schuldig machen würden, sondern legt alles Gott in die Hände. Gott, den uns das Evangelium schildert als eine Instanz, die alle Menschen nach den gleichen Maßstäben, deren Quelle seine Liebe zu uns Menschen ist, beurteilt. Eine externe, unabhängige Instanz, die eben nicht gekauft werden kann wie ungerechte Richter. Die von sich selber sagt, dass sie gerecht ist, absolut gerecht ist. Ich weiß nicht, aber spürt ihr die Idee des Psalms, trotz der brutalen Sprache? Es ist nämlich eine ganz sanfte. Du darfst Gott sagen, wie es dir im Moment geht. Auch wenn es für einmal krasse Gedanken und Worte sind. Er versteht dich ganz und gar durch und durch, auch deine tiefe Verletzung, die jemand verursacht hat und die dich so heftig reagieren lassen. oder lässt. Und du darfst ihm deinen ganzen Zorn, deine ganze Wut, deine Enttäuschung abgeben und ihm vertrauen, dass er gerecht ist und dir Recht schaffen wird. So wird Ärger und Zorn kanalisiert. Und das Gericht wird einem gerechten Gott in die Hände gelegt und ist nicht von menschlicher Willkür bestimmt. Und zudem steigert sich die Wut auch nicht weiter, was sie so gerne tut. Und dazu kommt, Zorn und Wut sind immer auch Belastung. Ich habe es vorhin gesagt, sonst gäbe es keine Krankheiten als Folge. Das heißt, abgeben von Wut und Zorn an Gott heißt auch, da findet Entlastung statt, Befreiung statt. Versteht ihr das? Mir ist schon klar, wenn ich sage, dass Gott gerecht ist, dass dann bei vielen wahrscheinlich der Einwand in euren Köpfen kommt, warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Eine umfassende Antwort darauf bräuchte länger und eine eigene Predigt und dann nur ein paar wenige Gedanken dazu. Gottes Gerechtigkeit ist nach der Bibel auf das Ganze gesehen gegeben, im umfassenden Sinn. Und das Ganze heißt auch, dass die Zeit nach unserem Tod mit eingeschlossen ist oder sein kann. Und wenn wir die Logik dieses Psalms zum Ausgangspunkt von Gottes Gerechtigkeit nehmen, könnte man dann viel Leid auf dieser Welt nicht auch damit in Verbindung bringen, dass eben viele Leute das Gericht in ihre eigenen Hände nehmen und es eben nicht Gott übergeben oder abgeben. Dass sie nicht nur so reden, wie es der Psalm sagt, sondern es auch tun. Denken wir zum Beispiel an die vielen Konflikte auf dieser Welt. Gerade die Geschwister aus der Ukraine kennen das ja wahrscheinlich am eigenen Leib. Oder auch generell die Ungerechtigkeiten, die sicherlich in eurem persönlichen Umfeld schon vorgekommen sind. Der Psalm zeigt uns eine Möglichkeit, wie solche Emotionen nicht zur Tat werden und nicht ausgesprochen werden gegenüber Menschen, sondern abgegeben werden können. Und nur damit ihr mich richtig versteht, der Gedanke des Psalms ist nicht, dass wir einfach alles schlucken müssen und tatenlos zusehen müssen, wie Ungerechtigkeit geschieht. Aber es geht hier im Psalm darum zu zeigen, wie Emotionen in diesen Zusammenhängen nicht zur schlimmen Tat oder zum schlimmen Wort oder zur Verletzung werden, sondern wie sie abgegeben werden können. Übrigens, Gott selber hat uns das vorgemacht. Er hat seinen eigenen Zorn, den auf die Sünde und das Böse, seinen heiligen Zorn an seinen Sohn Jesus Christus abgegeben. Jesus hat diesen heiligen Zorn getragen am Kreuz von Golgatha, damit er uns nicht trifft. Jesus hat damit die Strafe, die eigentlich uns hätte treffen sollen, auf sich genommen. Er hat dafür sein eigenes Blut vergossen und sein eigenes Leben gegeben. Und er ist nach 3 Tagen auferstanden und hat dadurch den Tod und die Wut und den Zorn Gottes besänftigt und überwunden. Wenn wir ein inneres Ja haben zu diesen Tatsachen, dann sind wir Gerechte in Gottes Augen. Der biblische Bericht sagt uns auch, dass Jesus am Kreuz auch unsere Schmerzen und Verletzungen und Schwächen getragen hat. Darum sind sie bei ihm gut aufgehoben. Zorn und Wut sind letztlich Schwächen. Sie gründen auf Verletzungen. Jetzt, was ich versucht habe, an diesen zugegebenermaßen krassen Worten aufzuzeigen, ist, dass Zorn und Wut und Ärger Realitäten sind in unser aller Leben. Wir ehrlich sind mit uns selber. Dass Gott uns in diesen Momenten aber versteht. Dass wir sie ihm gegenüber ausdrücken dürfen und sollen. Sie ihm abgeben dürfen, damit er für Gerechtigkeit sorgen kann. Und Jesus hat am Kreuz auch unsere Schwachheiten und Verletzungen getragen. Das zeigt, er ist immer daran interessiert, dass Zorn und Wut nicht unser Miteinander bestimmen. Und darum sind Zorn und Wut bei ihm besser aufgehoben als in Worten und oder Aktionen gegenüber unseren Mitmenschen, in denen wir uns vielleicht vergessen würden. Amen. Das war nicht ganz einfach. Dann bete ich nochmals zum Schluss. Himmlischer Vater, Jesus Christus, danke für diesen Psalm. Es ist dein Wort an uns, es ist heiliges Wort. Ich bitte dich, dass du uns im Nachdenken über diesen Text leitest. Lass uns nur das behalten, was für uns relevant ist. Und lehre uns, wie wir persönlich in diesem Thema einen Weg finden können, damit umzugehen. Und lehre uns auch, immer mehr nach Sanftmut und Güte zu streben. Und zeige uns, wie wir ungute Emotionen bei dir deponieren und abgeben können. Immer ein Stück mehr. Amen.